Wir wollen uns heute beschäftigen mit der Prüfung Abrahams. Wir hatten das Thema ja auch schon mal im Rahmen der Namen Gottes behandelt, aber es gibt doch einige Aspekte, die ich heute behandeln möchte. Wir wollen da nicht Vers für Vers durchgehen, sondern ja einfach einige Punkte rausgreifen und darüber uns Gedanken machen. Also die Prüfung Abrahams nach 1. Mose 22. Ich möchte den Text erstmal vorlesen. Und es geschah nach diesen Begebenheiten, da prüfte Gott den Abraham und sprach zu ihm: Abraham. Und er antwortete: Hier bin ich. Und er sprach: Nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaak, und geh hin in das Land Moria und bringe ihn dort zum Brandopfer dar, auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Da stand Abraham am Morgen früh auf und sattelte seinen Esel, und er nahm zwei Knechte mit sich und seinen Sohn Isaak. Und er spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, den ihm Gott genannt hatte. Am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von Ferne. Da sprach Abraham zu seinen Knechten: Bleibt ihr hier mit dem Esel, ich aber und der Knabe wollen dorthin gehen und anbeten, und dann wollen wir wieder zu euch kommen. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand, und sie gingen beide miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham: Mein Vater! Abraham antwortete: Hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach: Siehe, hier ist Feuer und Holz. Wo aber ist das Lamm zum Brandopfer? Und Abraham antwortete: Mein Sohn, Gott wird für ein Lamm zum Brandopfer sorgen. Und sie gingen beide miteinander. Und als sie an den Ort kamen, den Gott ihm genannt hatte, baute Abraham dort einen Altar und schichtete das Holz darauf. Und er band seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar, oben auf das Holz. Und Abraham streckte seine Hand aus und fasste das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sprach: Abraham, Abraham! Und er antwortete: Siehe, hier bin ich. Er sprach: Lege deine Hand nicht an den Knaben und tue ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest, weil du deinen einzigen Sohn nicht verschont hast um meinetwillen. Da erhob Abraham seine Augen und sah hinter sich einen Widder, der sich mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen hatte. Und Abraham ging hin und nahm den Widder und brachte ihn als Brandopfer dar anstelle seines Sohnes. Und Abraham nannte den Ort: Der Herr wird dafür sorgen, so dass man noch heute sagt: Auf dem Berg wird der Herr dafür sorgen. Und der Engel des Herrn rief Abraham zum zweiten Mal vom Himmel her zu, und er sprach: Ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du dies getan und deinen Sohn, deinen einzigen, nicht verschont hast, darum will ich dich reichlich segnen und deinen Samen mächtig mehren, wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres, und dein Same soll das Tor seiner Feinde in Besitz nehmen, und in deinem Samen sollen gesegnet werden alle Völker der Erde, weil du meiner Stimme gehorsam warst. Und Abraham kehrte wieder zurück zu seinen Knechten, und sie machten sich auf und zogen miteinander nach Beersheba. Und Abraham wohnte in Beersheba. Ja, so viel der Bibeltext. Wir wollen erstmal ja einige Stichpunkte betrachten, die wir gerade gelesen haben. Erstmal haben wir hier am Anfang diese Aufforderung, Isaak zu opfern. Abraham wird also von Gott geprüft und aufgefordert, den Isaak zu opfern. Und dies sollte in Moria geschehen. Das ist die Berggegend um Jerusalem herum. Und so war der Ort, wo das alles dann geschehen ist, dann der Ort, an dem später der Tempel gebaut wurde. Das war nicht das letzte Opfer, das an diesem Ort dann dargebracht wurde, sondern es sollte später noch viele weitere Opfer geben. Dann sehen wir, dass Abraham direkt am nächsten Morgen loszieht, dass er seinen Glauben durch Gehorsam zeigt. In Hebräer 11, Vers 19 wird uns gesagt, dass Abraham darauf vertraute, dass Gott ihn auferwecken würde. Also Abraham hatte wirklich vor, das zu tun, Gott gehorsam zu sein. Und das ist etwas, ja, was wir uns menschlich gesehen gar nicht so richtig vorstellen können. Es ist für einen Vater schon schlimm genug, seinen Sohn zu verlieren, sei es durch einen Unfall oder sei es durch ein anderes Unglück. Aber hier sollte er ihn nicht nur verlieren, sondern er sollte ihn selbst töten, er sollte ihn selbst schlachten, er sollte sein Liebstes hergeben, seinen Sohn, den er liebte, wie ja auch hier betont wird. Und er war bereit zu gehorchen und er vertraute, dass Gott ihn auferwecken würde, wenn er dann tot wäre. Also sein Vertrauen auf Gott war hier ganz vorbildlich und ganz stark. Uns wird nicht gesagt im Hebräerbrief, wann er mit dieser Auferweckung rechnete, ob das zeitnah sein würde oder etwas später oder in ferner Zukunft. Er vertraute einfach darauf, dass es geschehen würde und war bereit, Gott zu gehorchen. Auch Isaak gehorchte. Isaak war ja schon alt genug. Er hätte auch widerstehen können. Er hätte vielleicht in einem Moment der Unachtsamkeit von Abraham weglaufen können, sich widersetzen können. Aber das hat er nicht getan, sondern er hat alles über sich ergehen lassen. Und dann sehen wir, in dem Moment, wo Abraham seine Hand erhebt, um seinen Sohn zu schlachten, wie es uns gesagt wird, in dem Moment hält der Engel des Herrn ihn auf. Und der Engel des Herrn, das ist Jesus Christus, bevor er Mensch wurde. Jesus Christus ruft ihm also selbst vom Himmel her zu und sagt, tue es nicht, lege deine Hand nicht an den Jungen. Und anstelle von Isaak wird dann ein Widder geopfert und der Ort bekommt dann den Namen, der Herr wird dafür sorgen. Und dann gibt es die erneute Segenszusage an Abraham. Gott verheißt ihm reichlich seinen Segen. Soviel zu den Stichpunkten zum Text selbst. Wie gesagt, wir gehen ihn jetzt nicht Vers für Vers durch, sondern greifen einige Punkte heraus. Zuallererst möchte ich zwei Hinweise auf das Evangelium herausgreifen, die wir hier in dem Text sehen. Erstmal sehen wir, dass Abraham seinen Sohn opfern soll. Ja, ein großes Opfer, das er hier bringen sollte. Und wir haben ja gesehen, dass es so war, dass er am Ende seinen Sohn nicht opfern musste. Und später offenbart auch Gott, dass Menschenopfer ihm ein Greuel sind. Es war ja wirklich so, dass die heidnischen Völker rund um Israel herum Menschenopfer brachten. Das ist nicht jedes der heidnischen Völker, aber das war durchaus etwas, was gang und gäbe war. Und Gott betont ganz klar, dass ihm das ein Greuel ist und dass er nicht möchte, dass das Volk Israel so etwas praktiziert. Also Gott hatte von Anfang an nicht vor, Abraham so weit gehen zu lassen, dass er wirklich seinen Sohn tötet. Er wusste genau, was er vorhatte, hat aber das dem Abraham noch nicht geoffenbart, um eben Abraham zu prüfen. Gott selbst aber wird eines Tages bereit sein, seinen Sohn zu opfern. Und wir leben in der Zeit, wo wir auf dieses Ereignis zurückblicken, wo wir wissen, Gott hat das bereits getan. In Johannes 3, Vers 16 lesen wir, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Also hier lesen wir von der Liebe Gottes zu dieser Welt. Er hat die Welt geliebt, so dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Er hat seinen Sohn in diese Welt geschickt und es war von Anfang an klar, Jesus Christus würde in die Welt kommen, um zu leiden und zu sterben. Und die Bibel sagt uns auch, dass das unsere einzige Hoffnung ist, dass der Mensch gefallen ist in Sünde und in Gottesferne lebt, getrennt von Gott. Und dass der Mensch Tag für Tag sündigt und Sünde anhäuft. Und bei Gott zählen schon die Gedanken als Sünde. Das heißt, jeder schlechte Gedanke, jeder böse Gedanke, jeder egoistische Gedanke, ja, wo wir uns um uns selbst drehen, die sind Sünde. Die Bibel sagt aber, dass nicht nur einzelne Werke und Gedanken Sünde sind, sondern dass unser ganzer Zustand ein Sündiger ist. Wir sind Sünder und deswegen sündigen wir. Das ist das, was der Sünder tut, sündigen. Sünde ist das, was Gottes Willen widerspricht. Und wenn wir nicht in Verbindung stehen mit Gott, wenn wir nicht gerettet worden sind durch das Evangelium, dann können wir nichts anderes tun, Tag und Nacht, außer nur zu sündigen. Und so sieht die ganze Welt aus. Die ganze Welt ist im Bösen, sagt uns die Schrift. Und trotzdem hat Gott diese Welt geliebt und hat seinen Sohn geschickt. Und er war bereit, seinen geliebten Sohn hinzugeben. Wenn wir uns das bei Abraham vorstellen, welch ein schweres Opfer das gewesen wäre, Gott hat es aber nicht von ihm verlangt. Er war aber bereit, es selbst zu tun. Er war bereit, selbst Jesus Christus für uns zu opfern. Und so wie wir bei Isaak gesehen haben, Isaak hat sich willig gefügt. Er war bereit, sich von Abraham opfern zu lassen. So ist es auch bei Jesus Christus. Jesus Christus war auch bereit, das Opferlamm zu sein. Er war bereit, ans Kreuz zu gehen und unsere Schuld und Sünde ans Kreuz zu tragen und für unsere Schuld und Sünde zu bezahlen, sie auf sich zu nehmen, sodass sie von uns genommen werden kann und wir Vergebung bekommen können. Deswegen heißt es, dass jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Jeder, der an dieses vollkommene Opfer glaubt, der darauf vertraut, der vertraut, dieses vollkommene Opfer ist genug, um mich zu retten für Zeit und Ewigkeit. Natürlich in dem Bewusstsein, dass wir Sünder sind. Jemand, der nicht weiß, ich bin verloren, ich bin ein Sünder, wovon soll der gerettet werden? Wenn dir nicht klar ist, dass du ein Sünder bist und stirbst in diesem Zustand, dann wirst du verloren gehen und wirst vor Gott stehen mit deiner Schuld und Sünde und Gott wird dich richten. Und die Bibel sagt, dieses Gericht ist ein ewiges Gericht. Also Dummheit schützt vor Strafe nicht, trifft hier auch zu. Niemand kann sagen, ja, ich habe ja gar nicht gewusst, dass ich ein Sünder bin, deswegen da muss ich ja auch nicht ins Gericht. Das ist nicht richtig. Wenn ein Autofahrer sagt, ich habe nicht gewusst, dass man hier nicht 200 fahren darf, bekommt er trotzdem die Strafe. Zusätzlich hat uns Gott ein Gewissen gegeben. Das Gewissen ist zwar abgestumpft, aber es ist dennoch vorhanden. Deshalb ist es nicht wirklich so, dass man gar keine Ahnung hat von seiner Schuld. Jeder, der einmal vor Gott stehen wird, wird wissen, dass er schuldig ist, wird wissen, dass er das Gericht verdient hat. Wir sind verantwortlich vor Gott und wir brauchen das Evangelium. Und wenn wir diese Erkenntnis nicht haben, dann sollten wir anfangen, im Wort zu lesen, Gott zu suchen, ihn anzuflehen, in uns zu wirken und uns all diese Dinge aufzuzeigen. Ja, das ist die große Liebe Gottes, die wir schon hier vorausschauend sehen. Wir wissen, dass die Dinge im Alten Testament als Vorbild für uns geschrieben worden sind, dass die Opfer im Alten Testament eine Vorausschattung sind auf das vollkommene Opfer. Und diese Situation, wo Abraham seinen Sohn opfern soll, ist ein Bild dafür, dass Gott eben diese Welt geliebt hat, dass er Jesus Christus geschickt hat, den Sohn Gottes, um für uns zu leiden und zu sterben. Und jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Und ein weiterer Vers, der das gut zum Ausdruck bringt, ist 1. Johannes 4, Verse 9 bis 10. Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat, als Sühnopfer für unsere Sünden. Auch hier lesen wir von dieser großen Liebe Gottes, die sich darin zeigt, dass er seinen eingeborenen Sohn in diese Welt schickt und durch ihn sollen wir leben. Jesus hat selbst gesagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Er möchte das wahre, das ewige Leben geben, das Leben in seiner Nachfolge, das dann ins ewige Leben in der Ewigkeit fließt. Und dann sagt der Vers noch nicht, wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns geliebt. Es ist nicht so, dass wir angefangen haben, Gott zu lieben und er sich gesagt hat, oh, diese Menschen, die lieben Gott, ich schicke jetzt meinen Sohn, ich zeige ihnen auch meine Liebe. Nein, sondern die Menschheit zeichnet sich durch Egoismus aus, dadurch, dass sie sich nicht um den wahren Gott kümmern. Natürlich, viele Menschen sind religiös und kümmern sich um irgendeinen Gott. Auch einen Gott, den sie den Gott der Bibel nennen. Aber in Wirklichkeit hat die Mehrheit der Menschen einen Götzen, den sie anbeten und nicht einen Gott. Denn ein Götze ist etwas, was man sich selbst herstellt, was man sich selbst zusammenschustert. Und so ist ja unsere Religiosität in unserem Land eigentlich geprägt, dass die Menschen nicht das glauben, was die Bibel sagt, nicht an Gott glauben, wie in der Bibel geoffenbart ist, sondern sich ihren Gott selbst ausdenken, ihn den lieben Gott nennen. Wir haben gerade gelesen, Gott ist Liebe. Und durch die Liebe Gottes hat er seinen Sohn geschickt. Es ist richtig, Gott ist Liebe, Gott ist der liebende Gott. Aber Gott einfach nur den lieben Gott zu nennen, ist falsch, weil Gott ist auch der gerechte und der zornige Gott. Er ist gerecht, das heißt, er richtet Sünde und er zürnt auch über Sünde. Sünde ist ihm nicht egal, sondern er ist zornig über diese gefallene Menschheit. Und der Zorn Gottes ergießt sich über diese Menschheit. Und die einzige Chance, diesem Zorn zu entkommen, ist, indem wir dieses Erlösungswerk annehmen, indem wir auf Jesus Christus vertrauen, in dem Wissen, dass der Zorn Gottes sich am Kreuz entladen hat, dass Jesus Christus als das Gotteslamm das Gericht Gottes, das wir verdient hätten, getragen hat. Darin besteht also die Liebe, dass er seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Das war der erste Hinweis auf das Evangelium. Und wir haben noch einen zweiten Hinweis auf das Evangelium. Und zwar Stellvertretung. Als Abraham sein Messer erhob, haben wir gelesen, wie Gott dann eingreift und es nicht zulässt, dass er seinen Sohn tötet. Und stattdessen sieht Abraham dann einen Widder, der sich verfangen hatte. Und Gott hat natürlich dafür gesorgt, dass das passierte. Und dieser Widder sollte nun anstelle von Isaak geopfert werden. Und wir finden dieses Prinzip der Stellvertretung im Alten Testament immer wieder, dass anstelle des Menschen, der eigentlich sterben müsste, ein Tieropfer tritt, dass also Blut fließt und wegen dem Tieropfer der Mensch dann nicht sterben muss. Die Bibel sagt uns aber auch, dass Tieropfer die Sünde nicht wegschaffen können. Tieropfer haben die Sünde gesühnt, in dem Sinne, dass die Sünde zugedeckt wurde. Sie wurde aber nicht weggeschafft. Wirklich weggeschafft hat das nur das vollkommene Opfer des Herrn Jesus. Und wir lesen davon im Neuen Testament in 2. Korinther 5, Verse 20 bis 21 von diesem Prinzip der Stellvertretung. So sind wir nun Botschafter für Christus, und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt, so bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Also hier ist von Jesus Christus die Rede, der von keiner Sünde wusste. Jesus als der Sohn Gottes ist der Vollkommene, der Perfekte, das perfekte Opferlamm. Er wusste von keiner Sünde, er hat niemals eine Sünde getan, nicht mal in Gedanken hat er gesündigt. Er, wir haben gesehen, im Alten Testament bei Abraham tauchte er selbst schon auf als der Engel des Herrn. Er existiert von Ewigkeit her, weil er ja der Sohn Gottes ist und eins ist mit Gott. Also hat er auch schon immer existiert und tauchte im Alten Testament auch schon auf. Dann wurde er Mensch, wurde als Mensch geboren, kam in diese Welt und hat ein unschuldiges, vollkommenes, makelloses Leben geführt und ist ans Kreuz gegangen. Er wurde für uns zur Sünde gemacht, er hat unsere Stelle eingenommen, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Und das ist Stellvertretung. Wir hätten es aufgrund von unserer Schuld und Sünde verdient, am Kreuz zu hängen, am Kreuz gerichtet zu werden. Aber stattdessen ist er ans Kreuz gegangen, ist er an unsere Stelle gegangen, hing dort an unserer Stelle, damit wir zur Gerechtigkeit Gottes würden. Wenn wir an das Evangelium glauben, bekommen wir die Gerechtigkeit Gottes umsonst geschenkt. Wir werden damit überkleidet wie mit einem weißen Gewand und können so vor Gott bestehen. In Römer 3, 22 bis 25a lesen wir Folgendes, nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben, denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie bei Gott haben sollten, so dass sie gerechtfertigt werden ohne Verdienst durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut. Also hier haben wir nochmal diese Aussage, diese Wahrheit, alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit. Sie verfehlen also das Ziel. Sie verfehlen das Ziel. Sie verfehlen die Herrlichkeit, die sie bei Gott haben sollten. Sie werden eines Tages nicht bei Gott sein. Ja, sie verfehlen das Ziel jetzt mit dem Leben, das sie führen. Und dann natürlich auch, dass sie diese Ewigkeit bei Gott in seiner Gegenwart genießen dürfen, sondern vielmehr müssen sie verurteilt werden und in das ewige Gericht kommen, wie uns die Bibel sagt. Aber weil eben alle gesündigt haben und alle diesbezüglich in dem gleichen Boot sitzen, gibt es diesbezüglich auch keinen Unterschied. Alle haben das Gericht verdient. Und deswegen kann die Rechtfertigung nur ohne Verdienst sein. Wir können uns das nicht verdienen, weil wir Sünder sind. Sogar unsere besten Werke sind mit Sünde behaftet. Deswegen ist es ein Geschenk, es ist reine Gnade. Die Erlösung wird uns in Christus umsonst angeboten. Er ist das Sühnopfer. Ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut. Also dir, der du noch nicht glaubst, der du noch nicht auf das Evangelium vertraust, dir wird dieses Geschenk angeboten, dass du Vergebung bekommst, dass dir alle Sünden weggenommen werden, dass du reingewaschen wirst, dass du die Gerechtigkeit Gottes bekommen kannst wie ein weißes, reines Gewand und so vor Gott bestehen kannst. Versuche nicht durch eigene Verdienste das zu erkaufen oder zu erringen oder zu erarbeiten, das geht nicht. Gib diesen Versuch auf und vertrau allein auf das, was für dich geschehen ist, was Jesus Christus aus Liebe zu dir getan hat. Das ist Gnade, ein unverdientes Geschenk. Sieh ein, du hast gesündigt, sieh ein, du bist ein Sünder und bekenne das vor Gott, bekenne das vor ihm und dass du allein durch seine Gnade gerechtfertigt werden möchtest. Und gerechtfertigt bedeutet gerecht gesprochen. Gott erklärt dich für gerecht, wenn du auf das vollkommene Werk des Herrn Jesus vertraust, im Wissen darum, dass du ein Sünder bist und dass es keine andere Möglichkeit gibt, keinen anderen Ausweg gibt, um errettet zu werden. Und dieses Sühnopfer, das wird wirksam durch den Glauben an sein Blut, wie wir hier gelesen haben. Also so haben wir hier zwei Hinweise auf das Evangelium. Zum einen, dass eben Gott seinen Sohn gegeben hat, dass Gott seinen Sohn für uns hingegeben hat. Und der zweite Hinweis ist das Prinzip der Stellvertretung, dass Christus an unsere Stelle gegangen ist. So, nachdem wir das betrachtet haben, möchte ich einen anderen Punkt betrachten. Und zwar wollen wir die Abgrenzung betrachten zwischen Prüfungen Gottes und Versuchungen, die nicht von Gott kommen. Denn man könnte meinen, das ist dasselbe. Im Griechischen ist es auch so, dass da oft das gleiche Wort verwendet wird. Und deswegen wollen wir das genauer ansehen. Erstmal die Frage, darf Gott überhaupt den Abraham prüfen? In Jakobus 1, Verse 13 und 14, da lesen wir, dass wenn jemand versucht wird, soll er nicht behaupten, er wird von Gott versucht. Denn Gott versucht niemanden, ja, und Gott kann auch nicht versucht werden. Also sinngemäß gebe ich das jetzt so wieder. Also wenn niemand sagen soll, ich werde von Gott versucht, wie kann es dann sein, dass Gott den Abraham prüft? Und dann wird auch noch das gleiche Wort in Jakobus 1, Verse 13 bis 14 verwendet, wie in Hebräer 11, Vers 17, wo es genau um die Prüfung Abrahams geht. Ich lese es kurz vor. Da heißt es in Hebräer 11, Vers 17, durch Glauben brachte Abraham den Isaak dar, als er geprüft wurde, und opferte den Eingeborenen, er, der die Verheißungen empfangen hatte. Also er wurde geprüft, er wurde also doch von Gott geprüft. Und nun müssen wir den Zusammenhang beachten. In Jakobus 1, vor den Versen 13 bis 14, dann geht es ja schon um Anfechtungen, auch wieder das gleiche Wort. Und da heißt es, dass man es als Freude erachten soll, wenn man in vielerlei Anfechtungen gerät, weil dadurch letztendlich man gestärkt hervorgeht. Man geht aus diesen gestärkt hervor, wenn man entsprechend richtig darauf reagiert. Aber in Jakobus 13, 1 Vers 13 bis 14, Verse 13 bis 14, da geht es um Versuchungen, die aus unserem bösen Herzen kommen. Aus unserem bösen Herzen kommen allerlei Versuchungen, wie Neid, wie Egoismus, wie unreine Gedanken und so weiter und so fort. Und wir sollen nicht auf die Idee kommen, diese Versuchungen Gott zuzuschreiben, sondern die kommen aus unserem eigenen bösen Herzen und wir sind selbst dafür verantwortlich. Und diese Versuchungen, die schickt natürlich nicht Gott in unser Herz. Aber eine Prüfung, wie bei Abraham, die wird natürlich von Gott herbeigeführt. Das hat Gott in der Hand. Das ist der eine Punkt. Also Gott darf Abraham prüfen und er prüft auch unseren Glauben. Nun, bei Abraham war es so, dass er Isaak nicht verlor. Es gab also für Abraham am Ende einen Ausgang, einen Ausweg, was hier ganz klar zeigt, er hat die Kontrolle, Gott hat die Kontrolle. Und so ist es auch bei uns. In 1. Korinther 10, Vers 13 lesen wir, es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen, Gott aber ist treu, er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. 1. Korinther 10, Vers 13. Also wir haben hier die Zusage, dass wir nicht über unser Vermögen versucht werden. Mit der Versuchung schafft Gott gleichzeitig den Ausgang, sodass wir die Versuchung ertragen können. Das trifft es aber nicht auf jede Schwierigkeit und Not zu, in die wir hineingeraten, die teilweise auch Versuchungen darstellen können. Es gibt Situationen, wo wir meinen, wir können es nicht mehr ertragen. Aber es bezieht sich ganz klar auf Versuchungen, die dazu führen oder die uns dazu verleiten, dass wir sündigen. Und für Versuchungen dieser Art hat Gott den Ausgang geschaffen. Er hat den Ausgang geschaffen, sodass wir das ertragen können. Das heißt, es ist nicht so, dass Gott uns in eine Versuchung bringt, wo es gar keine andere Möglichkeit gibt, als zu sündigen. So ist der Herr nicht, sondern er hält das alles in seiner Hand. Er schafft dann gleichzeitig den Ausgang. Wie ist es so? Ist es bei uns wie bei Abraham, dass Gott auf einmal zu uns sprechen würde und sagen würde, so, jetzt tu das, opfere deinen Sohn. Gut, das hatten wir ja schon gesehen, dass kann heute nicht mehr vorkommen, weil das ist für Gott ein Gräuel, das wird er von niemandem verlangen. Aber auch generell ist es nicht so, dass Gott hörbar wie zu Abraham zu uns sprechen wird und sagen wird, ich verlange jetzt das und das von dir, um deinen Glauben zu prüfen. Wie prüft also Gott unseren Glauben? Er prüft unseren Glauben, indem er uns in Umstände hineinleitet, wo wir plötzlich vor der Wahl stehen. Gehorchen wir Gott und sind wir treu? Oder weichen wir dem Ganzen aus und sind untreu? Das ist für uns eine Prüfung. Da wird unser Glaube geprüft, wenn wir herausgefordert sind, dem Wort Gottes in schwierigen Situationen zu gehorchen. Und da ist natürlich die Versuchung groß zu sagen, ich gehe lieber den bequemeren Weg, der mir keine Probleme bereitet und schon sind wir gefallen und waren ungehorsam. Und hier sollen wir uns Abraham als Vorbild nehmen, der diese schwerste Versuchung durchmachen musste, die wir uns so vorstellen können. Ja, er musste das durchmachen und er hat gehorcht. Wir sehen also, dass Abraham auch im Glauben schon gewachsen war. Davor in seinem Leben gab es ja Situationen, wo er nicht so treu gehandelt hat. Aber hier war er wirklich treu, vorbildlich. Und das können wir uns als Vorbild nehmen. Aber nicht nur das, sondern auch sehen, es gibt Wachstum. Ja, auch wir dürfen den Herrn bitten, zu wachsen. Und vielleicht gibt es jetzt eine Situation, wo wir nicht bestehen könnten, aber wir dürfen den Herrn bitten, Herr, lass mich wachsen, lass mich verändert werden und hilf mir, dir zu gehorchen. Aber wir sollten auf der anderen Seite auch wirklich den Willen haben, zu gehorchen. Ja, nicht zu sagen, der Herr hilft mir nicht zu gehorchen, deswegen gehorche ich jetzt nicht, sondern nein, es sollte uns ein Grundanliegen sein, ihm zu gehorchen. Und da ist auch ein Punkt wichtig, den wir auch am Sonntag schon gehört haben und den wir auch immer wieder gehört haben, wer am Sonntag das jetzt nicht gehört hat, dass wir das nicht aus eigener Kraft tun können, sondern dass wir die Kraft des Herrn brauchen, dass wir abhängig sind von ihm, dass wir in jedem Schritt auf seine Kraft angewiesen sind und diese Kraft hat er uns ja gegeben, nämlich durch den Heiligen Geist, der wohnt in uns, also die ganze Gottheit wohnt in uns und somit haben wir alle Mittel, um zu überwinden und ihm nachzufolgen. Wir ahmen also nicht irgendjemand einfach nach, sondern wir vertrauen auf seine Kraft, auf die Kraft der Auferstehung, die wirksam ist in uns. Wir vertrauen darauf, dass wir gestorben sind, dass wir tot sind mit Christus, gekreuzigt sind als Gläubige und dass wir in einem neuen Leben wandeln, wie es in Römer 6 heißt. Ja, eine solche Prüfung, in der wir uns doch immer wieder befinden, ist, ob wir uns zu ihm bekennen oder ob wir es nicht tun. Und da wird jeder Gläubige immer wieder herausgefordert, in eine Situation kommen, wo ihm eigentlich klar wird, das wäre jetzt eigentlich eine Situation, wo ich mich zum Herrn Jesus bekennen müsste. Und in Hebräer 4, Verse 14 bis 16, genau da sehen wir, dass uns da der Herr Jesus zu Hilfe kommen kann. Da wir nun einen großen Hohenpriester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen Hohenpriester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Und jetzt möchte ich zu denjenigen sprechen, die da sich schwer tun. Ja, und jeder tut sich damals schwer in bestimmten Situationen, aber grundsätzlich haben wir die Aufforderung, hier uns zu bekennen. Deswegen, ja, sage ich das nicht nur zu euch, sondern auch zu mir. Das ist eine Herausforderung, in der wir stehen. Und es ist jetzt nicht so, dass wir in dieser Situation alleine gelassen sind, sondern wir haben den Herrn, der auch versucht worden ist, der aber natürlich nicht gesündigt hat, ohne Sünde, wie es hier heißt. Und zu ihm dürfen wir kommen, um Hilfe zu erlangen. Ja, wir sollen zum Thron der Gnade kommen, um Hilfe zu erlangen, um uns dann auch zu ihm bekennen zu können, am Bekenntnis festhalten können und so in dieser Prüfung zu bestehen. Im Zusammenhang mit dem Hebräerbrief ist es natürlich so, dass das Festhalten an dem Bekenntnis auch bedeutete, die Versammlungen nicht zu verlassen, sondern da regelmäßig zu kommen, die Versammlung zu besuchen und so sich zum Herrn zu bekennen. Das war eine Herausforderung, weil man musste Verfolgung von den Juden erwarten, wenn man mit diesen Christen zusammen gesehen wurde. Also hier dieser Punkt, dem wir uns vielleicht immer wieder befinden. Und auch wenn wir das vergleichen, uns zum Herrn zu bekennen und die Person hergeben zu müssen, die wir am meisten lieben auf dieser Welt. Ich denke, da ist die Versuchung, die Person hergeben zu müssen, die wir am meisten lieben, ja, das ist eine weit schwierigere Situation als ein Bekenntnis zu ihm und vielleicht etwas ausgelacht zu werden. Denn vielmehr haben wir ja hier, da können wir dem Herrn auch danken, nicht zu befürchten. Was wir auch sehen bei Abraham, ist, dass wahrer Glaube zu Gehorsam führt. Von Abraham wurde schon weit vorher gesagt, Jahre vorher wurde gesagt, Abraham glaubte Gott, und das rechnet der Herr ihm zur Gerechtigkeit an. Er war also schon gerechtfertigt, er hatte schon den wahren Glauben. Und hier sehen wir Glaubensgehorsam. Er sollte seinen geliebten Sohn aufgeben und er gehorchte Gott. Er war bereit zu gehorchen. Es kann auch bei uns sein, dass Gott von uns verlangt, das, was wir auf dieser Erde am meisten lieben, aufzugeben. Nicht indem wir ein Opfer darbringen, aber es kann Situationen geben, wo uns klar wird, jetzt ist es dran, das, was wir am meisten lieben, aufzugeben. Wo wir klar vor der Entscheidung stehen zwischen dem Aufgeben dessen, was wir am meisten lieben und dafür eben dem Herrn zu gehorchen und eben ungehorsam zu sein. Und Jesus sagt, dass wahrer Glaube und die wahre Liebe auch sich im Halten der Gebote äußert. In Johannes 14, Vers 21 lesen wir, wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Es gibt Menschen, die sagen, ich liebe Jesus, die sprechen ständig von der Liebe des Herrn, aber gehorchen ihm nicht. Und da können sie noch so viel von der Liebe des Herrn sprechen, diese Liebe ist nichts anderes als möglicherweise eine Gefühlsduselei, aber nicht Liebe, die sich in Gehorsam zeigt. Wahre Liebe führt zu Gehorsam und daran kann man erkennen, ob jemand den Herrn wirklich liebt oder nicht und nicht an den Worten, die derjenige macht. Es ist ja oft so, dass viele Charismatiker zum Beispiel, um ein Beispiel zu nennen, sehr viel von der Liebe Jesu sprechen. So sprechen, als würden sie den Herrn wirklich lieben, aber in der Praxis gehorchen sie ihm nicht oder gehorchen ihm nicht so, wie es die Bibel sagt, also nicht in Übereinstimmung mit seinem Wort. Und jetzt die Frage an dich, gibt es in deinem Leben etwas, was du mehr liebst als Gott? Wenn es in deinem Leben etwas gibt, was du mehr liebst als Gott, dann ist das ein Götze. Dann ist es so, dass Gott von dir verlangt, das aufzugeben, das loszulassen. Das heißt nicht, wenn es jetzt zum Beispiel eine Person ist, ja, angenommen es ist dein Ehepartner, den du mehr liebst als Gott, heißt es nicht, du sollst dich jetzt scheiden lassen, denn die Ehe ist ja vor Gott heilig. Ganz klar sollst du deinen Ehepartner weiter lieben, aber zum Herrn kommen und ihm das bringen, ihm das bekennen und ihm sagen, Herr, du sollst an erster Stelle stehen. Ich möchte dich mehr lieben als alles andere auf der Welt und Buße tun darüber, dass ich einen menschlichen Götze angebetet habe. Ja, das einfach vor ihm bekennen. Es kann natürlich aber auch eine Person sein, mit der du in einer sündigen Verbindung stehst. Und dann ist es sehr wohl richtig, diese Verbindung abzubrechen und so dein Gehorsam Gott gegenüber zu zeigen und dem Herrn treu nachzufolgen. Dann sehen wir einen weiteren Punkt und zwar, wenn wir auf den Herrn vertrauen, hilft uns das auch, ihm zu gehorchen. Abraham vertraute darauf, dass Gott Isaak auferwecken würde und das half ihm dabei zu gehorchen. Und davon können wir lernen. Wenn wir in bestimmten Situationen etwas aufgeben müssen, kann uns Gott reichlich vergelten. In dem Moment, wo wir gehorchen, sehen wir das nicht. Wir würden gerne sehen, oh, wie sieht's denn danach aus? Wie wird Gott segnen? Was wird Gott tun? Wird Gott das Zehnfache schenken? Nein, das sehen wir in dem Moment nicht, sondern wir müssen blind vertrauen und blind gehorchen. Das Vertrauen Abrahams wurde belohnt. Es gab ein stellvertretendes Opfer und eine erneute Segenszusage. Also Gott belohnte den Abraham, Gott belohnte sein Vertrauen und er erhielt sehr schnell, nämlich sofort seinen Sohn zurück und zusätzlich noch eine Segenszusage obendrauf. Und jetzt auch wieder die Frage an dich, hast du in bestimmten Situationen Angst, Gott zu gehorchen, weil du vielleicht die Konsequenzen fürchtest? Dann fürchte Gott noch mehr als die Konsequenzen und vertraue darauf, dass er das Richtige tut, dass er vergelten wird zu seiner Zeit. Ein Beispiel kann sein Spenden. Ja, es kann manchmal sein, dass wir einfach eine Not sehen, wie zum Beispiel jetzt die Not von den Geschwistern in Asien zum Beispiel, von denen wir gehört haben, die Mühe haben, sich Essen und Trinken zu kaufen, die Mühe haben, zu überleben. Und es kann sein, dass wir ja betroffen sind von dieser Not und im Vertrauen auf den Herrn uns entscheiden, mehr zu geben, als wir eigentlich jetzt geben könnte, laut unseren Berechnungen, wie viel wir selbst brauchen und so weiter. Ja, und dann darauf vertrauen, dass der Herr sorgen wird. Und es gibt viele Zeugnisse, dass solch ein Vertrauen auf den Herrn belohnt worden ist. Dann auch Zeugnis geben. Ist genau das Gleiche. Wir fürchten vielleicht die negativen Konsequenzen. Wenn wir zum Beispiel am Arbeitsplatz Zeugnis geben, fürchten wir, dass wir Probleme bekommen in unserem Job und vertrauen nicht auf den Herrn, aber wir sollten ihm vertrauen, dass er das Richtige tun wird. Und wenn wir natürlich ein Zeugnis auch sein sollen am Arbeitsplatz, heißt das nicht, dass wir unsere Arbeit vernachlässigen sollen. Und natürlich brauchen wir Weisheit vom Herrn, wann es angebracht ist, was zu sagen. Eine Kaffeepause kann zum Beispiel eher angebracht sein als während der Arbeitszeit. Und wenn es wirklich keine Möglichkeit gibt zum persönlichen Gespräch, dann gibt es ja noch andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel das Verschenken von Kalendern am Ende des Jahres. Und auch damit kann man ein Zeugnis sein und dadurch kann sich auch ein Gespräch ergeben. Und so, ja, je nach Arbeitsplatz, an dem wir uns befinden, kann es unterschiedliche Vorgehensweisen geben, die richtig oder angebracht sind. Oder das Beispiel, das ich vorher hatte, eine sündige Beziehung aufgeben, eine Beziehung, die Gott nicht wohlgefällig ist, zum Beispiel eine unzüchtige Beziehung. Hier geht es nicht nur darum, dass wir etwas aufgeben, was wir offenbar mehr lieben als Gott, sondern dass wir uns auch aus der schlimmen Sünde herausbegeben, dass wir mit dieser schlimmen Sünde der Unzucht brechen und ein Leben beginnen, das Gott wohlgefällig ist. Er kann reinigen von all dieser Schuld und Sünde, aber er fordert uns auch heraus, er fordert uns auf und fordert dich auf, wenn das auf dich zutrifft, damit zu brechen. Und wir wissen, unzüchtige Beziehungen können auch von Gott gezüchtigt werden, und zwar auf eine Art und Weise, die sehr schlimm ist und keinesfalls angenehm ist. Und es ist viel besser und richtiger natürlich, wenn wir vorher selbst einsichtig werden und so etwas aufgeben. Und Gott möchte noch viel mehr schenken. Bei Abraham war es so, er hat das Land nie in Besitz genommen, aber er hat doch den verheißenen Sohn bekommen und ihn auch behalten dürfen, den Isaak. Auch wir haben viele Segnungen hier auf dieser Erde, aber die Segnungen auf dieser Erde sind nichts im Vergleich zu dem, was in der Ewigkeit sein wird. Die Ewigkeit wird weit besser sein. Da schauen wir einige Bibelstellen an. Erstmal Römer 8, Vers 32. Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wir werden zusammen mit Jesus Christus erben. Und der Beweis dafür, dass das geschehen ist, ist, dass er seinen Sohn ja nicht verschont hat. Der Vater hat seinen Sohn für uns dahingegeben. Er hat ihn für uns geopfert. Und wenn er das sogar getan hat, seinen geliebten Sohn geopfert hat, dann wird er auch uns mit ihm alle schenken. Wir werden Erben sein mit Christus. Wir sind jetzt schon Erben, aber dann werden wir das Erbe in Besitz nehmen. Dann 1. Petrus 1, Verse 5 bis 9. Dann werdet ihr frohlocken, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, an ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht, und über ihn freut ihr euch mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seelen. Ja, wenn es sein muss, dann müssen wir jetzt traurig sein in mancherlei Anfechtung. Hier sehen wir, es ist in Gottes Hand, wenn es sein muss. Es darf uns nichts zustoßen, was nicht an ihm vorbeigeht, was nicht unter seiner Kontrolle steht. Er wacht souverän über alle Dinge. Und wir sehen hier, durch diese Anfechtung bewährt sich der Glaube. Unser Glaube ist kostbarer als das vergängliche Gold, das durchs Feuer erprobt wird. Und so erprobt Gott unseren Glauben und er wird bewährt und darf wachsen. Und wir dürfen gestärkt daraus hervorgehen. Und das wird zur Folge haben Lob, Ehre und Herrlichkeit bei der Offenbarung Jesu Christi, nämlich wenn er wiederkommt, wenn wir zu ihm geholt werden und bei ihm sein dürfen. Jetzt sehen wir ihn nicht, auch ein ganz klarer Hinweis darauf, wir leben nicht im Schauen, sondern wir leben im Glauben. Wir sehen ihn jetzt nicht weder in Visionen noch direkt, aber unser Glaube auf ihn ist so fest, als ob wir ihn sehen würden. Oder sollte so fest sein. Wir lieben ihn, obwohl wir ihn nicht gesehen haben. Wir glauben an ihn, obwohl wir ihn jetzt nicht sehen. Und dann wird es eine unaussprechliche und herrliche Freude sein. Und das Wissen darum, dass diese unaussprechliche und herrliche Freude dann da sein wird, das darf uns jetzt schon erfreuen und Mut machen. Und dann dürfen wir umso mehr wissen, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Dann ist das nur ein kleiner Moment, wenn wir die Perspektive ändern. Weg von den Sorgen, weg von den Anfechtungen, weg von den Nöten, hin auf den Herrn und in der Nachfolge des Herrn und ihm treu nachfolgen und gehorsam sein, egal was es auch kostet. Es wird unaussprechliche und herrliche Freude sein, wenn wir ihn dann sehen dürfen. Stellt euch das vor, ihm gegenüberzustehen, bei ihm zu sein, getröstet zu werden und die Gemeinschaft mit ihm zu genießen. Und so lesen wir in Offenbarung 21, Verse 3 bis 4. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Das Erste ist vergangen, es ist vorbei. Ja, ich fasse noch ganz kurz zusammen, zumindest einige wichtige Punkte. Wir haben gesehen, dass Abraham versucht worden ist, dass er gehorsam war, dass er Gott gehorchte und dass durch sein Gehorsam auch sein Glaube sichtbar geworden ist, dass sein Gehorsam auch belohnt worden ist, er hielt Isaak zurück. Wir haben gesehen, das sind Hinweise auf das Evangelium, auf die große Tatsache, dass Gott seinen Sohn geschickt hat, um für uns zu leiden und zu sterben und dass Jesus Christus an unsere Stelle gegangen ist. Das dürfen wir wissen, wenn wir daran glauben, wenn wir darauf vertrauen. Auch bei uns kann es sein, dass wir in bestimmte Nöte, Anfechtungen, Versuchungen hineingeführt werden, dass wir geprüft werden und dass wir dann aufgefordert sind, ihm treu zu sein, ihm zu gehorchen. Und da sollen wir nicht die Konsequenzen fürchten, sondern das tun, was richtig ist, was sein Wort verlangt, also ihm gehorchen. Und wir dürfen aber wissen, uns erwartet etwas viel Besseres. So wie Abraham eine erneute Segenszusage bekommen hat, dürfen wir wissen, wir sind Miterben mit Christus. Wir dürfen wissen, wir sind noch eine kurze Zeit hier. Unser Leben ist wie ein Hauch, der vergehen wird, der dann weg ist, hier auf dieser Erde weg. Und dann sind wir beim Herrn in der ewigen Gemeinschaft mit ihm und dürfen uns freuen und dürfen getröstet werden. Er wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, heißt es. Der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Wie wunderbar wird das sein, wie unaussprechlich, wie herrlich, wie wir hier gelesen haben, wird das sein, wenn wir ihm gegenüberstehen, wenn wir ihn endlich schauen dürfen. Und darauf dürfen wir jetzt schon blicken und dürfen uns jetzt schon freuen und in diesem Bewusstsein ihm nachfolgen und ihm dienen. Komme bald, Herr Jesus. Amen.